In genau einer Woche ist Tulpensonntag. Viele Jecken und Närrinnen sind gerade damit beschäftigt, ihren Kostümen noch den letzten Schliff zu geben. Lebenslust und Ausgelassenheit sind also gerade angesagt. Und trotzdem erinnern uns die Bilder aus den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien oder auch vom Krieg in der Ukraine daran, dass jeden Tag Menschen sterben. Der Tod ist allgegenwärtig, ob wir nun gerade an ihn denken oder auch nicht. Und natürlich sind auch hier bei uns Hospizbetten belegt, gehen Leben zu Ende, Karneval hin, Karneval her. Und bei mir im Studio ist jetzt Anke Gerstein, Palliativschwester und Sterbeamme. Frau Gerstein, was eine Hebamme macht, das weiß ich, beziehungsweise das wissen wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Was aber genau macht eine Sterbeamme?
Ja, eine Sterbeamme ist ein relativ neues Berufsbild, das Pendant zur Hebamme. Bestenfalls kommt sie schon herein, wenn eine lebensbedrohliche Krankheitsdiagnose gestellt wurde. Und dann schauen wir, wohin soll es gehen, ins Leben wieder oder in Richtung Sterben. Dann machen wir eine gute Sterbevorbereitung. Das heißt, dass wir uns kümmern um Ängste, um Panik, um Informationen auch, also um zu gucken, dass derjenige einfach gut aufgestellt ist und gut auch auf sein Leben zurückblicken kann. Dann führen wir auch eine Sterbebegleitung, auch mit den Angehörigen durch. Und später dann wie eine Hebamme, dann eine Nachsorge, machen wir dann auch die Trauerbegleitung, wenn nötig, mit den Angehörigen.
Also auf viele dieser Aspekte wollen wir gleich nochmal etwas genauer blicken. Jetzt haben Sie selber den Vergleich zur Hebamme schon gezogen. Sterben ist wie geboren werden, bloß umgekehrt. Würden Sie sagen, diese Aussage trifft zu?
Ja, in gewisser Weise würde ich das unterstreichen, weil wenn wir geboren werden, kommen wir aus einer anderen Dimension hier ins Leben. Und beim Sterben gehen wir aus diesem Leben wieder in eine andere Dimension. Und es gibt auch viele Parallelen zum Geburtsprozess, zum Beispiel, dass wir an irgendeinem Punkt auch die Kontrolle loslassen müssen. Also jede Frau, die ein Kind geboren hat, weiß, dass dann eine fremde Macht, will ich mal sagen, eingreift und diesen Prozess ablaufen lässt. Und genauso ist es beim Sterben auch. Und ich habe immer noch eine schöne Geschichte, eine Buddha-Geschichte, die das auch so schön zeigt. Und zwar ist da ein Meister, der auf dem Sterbebett liegt und um ihn herum seine Schüler und die weinen alle und trauern. Und dann sagt er, als ich geboren bin, da weinte ich und ihr lachtet und jetzt lache ich und ihr weint.
Das ist wirklich eine schöne Geschichte, ein schönes Bild dazu. Ein Aspekt, den Sie eben schon angesprochen haben, möchte ich noch einmal aufgreifen, und zwar das Thema Angst. Die meisten haben ja große Angst vorm Tod, vor dem Tod lieber Menschen, aber auch vor dem eigenen. Wie versuchen Sie denn als Sterbeamme speziell die Ängste sterbender Menschen zu lindern?
Ja, da schaue ich mir erstmal an, wo liegt die Angst oder die Sorge oder die Panik begraben. Also viele haben ja Angst vor dem schrecklichen oder vor dem angeblich schrecklichen Sterben unter Schmerzen oder Luftnot zum Beispiel. Da können wir natürlich gut mit Medikamenten in den Griff bekommen. Aber viele haben eben auch Angst vor dem danach oder vor dem Ungewissen. Und dann fange ich an, mit denjenigen über den Atemzug hinaus zu denken und zu gucken, was stellst du dir denn vor? Was könnte uns erwarten? Und dann erarbeite ich mit ihnen eine Haltung. Beziehungsweise kommt es eben dann auch noch dazu, dass viele einfach auch Angst haben, unerfüllt zu gehen. Und da versuche ich eben auch, mit ihnen einen schönen Abschluss zu bekommen.
Sicherlich keine ganz leichte Aufgabe, stelle ich mir vor. Jetzt ist ja jedes Sterben auf eine Art anders. Aber was zeigt Ihre Erfahrung? Was ist für viele besonders wichtig in dieser letzten Phase ihres Lebens?
Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass sie ein gutes und stabiles und sicheres Umfeld haben. Also Das erlebe ich auch im Hospiz. Also wenn die Menschen sich gut aufgehoben fühlen, dann können sie auch in gewisser Weise auch entspannen und auch los beziehungsweise auch zulassen. Ja, dazu trägt natürlich auch das Umfeld der Angehörigen bei. Wenn das friedlich und gut aufgestellt ist, hilft das auch. Und ja, und dann ist natürlich auch ein Aspekt, wie habe ich gelebt? Ne? Habe ich erfüllt gelebt oder wollte ich immer noch dies und das machen und habe es nicht geschafft? Beziehungsweise gibt es noch offene Baustellen, also offen also Streit oder so, den man vielleicht auch noch schlichten kann.
Jeden Sterbenden liebevoll begleiten und gleichzeitig so viel Distanz wahren, dass sie selbst nicht bei jedem Tod völlig fertig sind. Das klingt für mich nach einem nicht ganz leichten Spagat. Wie versuchen Sie denn, das hinzubekommen?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich für dieses Thema brenne. Schon immer hat mich das Thema sehr interessiert und es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Also ich lerne so viel auch von den Sterbenden und auch von den Angehörigen, dass mich das auch sehr bereichert. Dann zusätzlich versuche ich natürlich auch ein bisschen professionelle Distanz zu halten, also mich nicht mit jedem vollkommen zu identifizieren, weil das würde nicht klappen. Also es geht darum, eben wirklich mit Gefühl zu begleiten und zu unterstützen und nicht mit Leid. Ne, das ist ganz wichtig. Und dann versuche ich natürlich in meinem privaten Bereich auch für mich zu sorgen, für Freude, also meinen Hobbys nachzugehen, in die Natur viel zu gehen, tanzen zu gehen, also da auch zu schauen, was mir den Kopf frei macht.
Sicherlich wichtig. Früher haben die Menschen für einen guten Tod gebetet. Was ist denn in Ihren Augen ein guter Tod?
Also ein guter Tod ist eigentlich, wenn man mit einem Ja auf den Lippen gehen kann. Also und das sieht natürlich für jeden anders aus. Und ich habe selber mir natürlich zu meinem Tod auch schon Gedanken gemacht. Es gibt ja so diese zwei Extreme. Einmal ganz plötzlich, ne, ein ganz plötzlicher Tod, der ist, den wir uns ja immer als schön vorstellen. Und dann ist man zack weg und hat nicht viel mitbekommen. Oder eben einen langsam schleichenden, also mit einer Krankheit. Und beides hat so seine Vorteile, finde ich. Einerseits die Möglichkeit, sich zu verabschieden von seinen Angehörigen und eben und auch vom Leben langsam. Das andere ist, man kriegt nicht so viel mit. Ne? Aber dann hinterlässt man Angehörige, die überrascht sind, die eben auch sehr trauern, weil sie sich nicht verabschieden konnten. Und ich finde, also wenn ich so an meinen Tod denke, wünsche ich mir, dass ich merke, wann meine Zeit da ist, dass ich mich dann verabschieden kann und auch meinen Dank aussprechen kann an alle. Und dass ich dann wie in so einem Naturvolk, dass ich mich zurückziehen kann und dann friedlich auch von dann gehen kann. So, das finde ich schön für mich jetzt persönlich. Aber da hat natürlich jeder eine andere Auffassung oder Vorstellung.
Mit einem Ja auf den Lippen gehen, das sagt Anke Gerstein, Sterbeamme und Palliativschwester. Ihre Arbeit ist mit dem Tod eines Menschen nicht zu Ende, denn sie begleitet nicht nur Sterbende, sondern auch deren Angehörige. Und über Trauerbegleitung sprechen wir gleich noch etwas weiter. Es gibt gar nicht so wenige, die sagen, ich habe viel mehr Angst vor dem Tod meiner Liebsten als vor meinem eigenen Tod. Und wenn es dann doch passiert, wenn der Vater oder die Tochter, die beste Freundin oder der geliebte Onkel stirbt, stürzen Hinterbliebene in ein tiefes Loch. Auch für Trauernde ist sie als Sterbeamme da, Anke Gerstein, mit der wir heute über einen guten Tod sprechen. Noch einmal schön, dass Sie da sind, Frau Gerstein.
Ja. Gerne.
Genauso wie das Sterben ist natürlich auch das Trauern eine höchst individuelle Angelegenheit. Aber gibt es vielleicht so etwas wie eine Grundregel, die dann doch für den Umgang mit fast allen trauernden Angehörigen gilt?
Ja, ich würde sagen, die wichtigste Grundregel ist, den Trauernden Zeit zu lassen, weil jeder hat seinen individuellen Trauerprozess und ich höre so oft, das dann vom Umfeld kommt, ja wieso, das ist doch erst, es ist doch schon 6 Wochen her und komm doch wieder mit feiern. Also so funktioniert das nicht mit dem Trauern. Und da wünschte ich mir vom Umfeld wirklich, und wenn es 2, 3 Jahre dauert, ne, es ist in Ordnung, Trauern ist ein Prozess und das ist einfach, dass jeder auch diese Zeit zugestanden werden sollte. Ne?
Ich mache einfach mal weiter und zwar würde mich trotz all dieser ja individuellen Umstände auch nochmal interessieren, ob es denn etwas gibt, was sich viele der Trauernden von Ihnen in dieser Zeit wünschen. Was tut oft gut in diesen schweren Zeiten?
Ja, viele wünschen sich bei mir einfach den Raum zu bekommen, über ihre Trauer zu reden und wenn es 50 Mal das Gleiche ist, weil das können die in ihrem Umfeld nicht ertragen. Mhm. Und da bekommen sie auf jeden Fall Raum und wir gucken einfach auch, wo sind die Ressourcen, die derjenige hat, die er da mobilisieren kann, wo kann man Strategien auch aufbauen, im Alltag zurechtzukommen mit diesem Trauern, weil Trauern ist ein völlig unkontrollierter Prozess. Also da schießen die Tränen oder der hoch, der Kloß kommt und da kann man nicht viel machen. Und das muss man einfach wissen. Und vielen ist auch geholfen, wenn sie einfach ein wenig über diesen Trauerprozess wissen. Weil es gibt da verschiedene Phasen und das ist gut, wenn man das auch einordnen kann als Trauernder.
Unsere Gesellschaft hat die Themen Tod, Sterben, Trauer ja doch einigermaßen aus dem Alltag ausgeklammert, so empfinde ich das jedenfalls. Macht diese Verdrängung den Einzelnen dann das Trauern und Sterben noch einmal schwerer?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, denn das ist ein Tabuthema und da möchte niemand sich gerne mit befassen. Und das merken auch Trauernde. Da gibt es Geschichten, dass die Menschen, gute Freunde, dass die die Straßenseite wechseln, um nicht damit konfrontiert zu werden, weil letztendlich wird man damit auch mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Mhm. Oder mit dem Risiko, selbst einen Trauerfall zu erleben. Und das, dem weicht jeder gerne aus.
Gibt es denn in Ihren Augen etwas, was die Politik ändern könnte, um die Themen rund um den Tod aus der Tabu-Ecke herauszuholen?
Das ist eine gute Frage. ja, finde ich schon, weil ich finde, dass Tod und Sterben in eine professionelle Ecke geholt werden sollte, dass das aufgewertet werden soll. Und zwar zum Beispiel, dass so ein Berufsbild wie Sterbeamme oder Trauerbegleiter, dass das auch finanziert wird von Krankenkassen, weil das ist eine eindeutig präventive Maßnahme auch. Und ich finde, dass Tod und Sterben dieses Thema auch in die Schulklassen gehört, weil das hat auch was mit Sinn zu tun, Sinnfragen, die ja den Kindern und Jugendlichen auch oft brennen. Und dann sollte auch dieses Thema mehr als Fach in einem Medizinstudium vorkommen, weil es geht in der Medizin meiner Meinung nach nicht nur um Leben retten, koste es, was es wolle, sondern auch ja da auch ein gutes Umfeld zu schaffen, wo friedlich gestorben wird, weil es wird immer noch überwiegend im Krankenhaus gestorben. Und da sind wir dann auch beim Pflegenotstand. Die Schwestern und Pfleger haben überhaupt keine Zeit mehr, da einen irgendeinen stabilen oder stärkenden Rahmen zu geben für den Sterbenden und für die Angehörigen. Und dann finde ich auch, dass Tod und Sterben auf keinen Fall von der Politik instrumentalisiert werden sollte, um alle Menschen hier in Panik und Angst zu versetzen, wie es in den letzten 3 Jahren geschehen ist.
Also viel zu tun gibt es, das sagt Anke Gerstein. Als Sterbeamme und Palliativschwester hat sie viel mit Sterbenden und deren Angehörigen zu tun. Sie begleitet sie durch die schwere Zeit und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sterben wie ein Profi heißt es. Das Ganze erscheint im März im Bücken und Sulzer Verlag. 150 Seiten kosten knapp 15 Euro. Alle Infos dazu, die finden Sie auch im Netz. Auf Anke Gersteins Seite im Internet unter www.lebensbegleitungköln.de. Frau Gerstein, Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Erfahrungen mit uns geteilt haben.
Ja, ich danke auch, dass ich hier sein durfte.